Sag mal, hast du bei der Steuer auch diesen Schulflashback? Einfach irgendwas raten und dann hoffen, dass es stimmt?
Boah, nee, gar nicht. Wieso, Steuer ist so mein Safe Space.
Du meinst, damit ist alles sicher?
Ja, genau. Wieso, Steuer ist so die Steuer-App, die dich einfach versteht. Egal ob Studium, Job oder Umzug.
Stimmt, krass. Fühlt sich gar nicht wie Steuern an.
Steuern erledigt?
Safe.
Mit Wieso Steuer?
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holoch und seine Gäste.
Und zack, da war es vorbei. Die Skisprungsaison 2025-2026 ist zu Ende. Es sind gute 28 Stunden seit dem letzten Skifliegen vergangen in Planitza. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Heute in einem ganz besonderen Setting. Ich melde mich nämlich aus einem wunderschönen Hotel in den Dolomiten. Bin gerade erst angekommen, deswegen, falls heute nicht alles sattelfest sitzen sollte, wisst ihr jetzt, woran es liegt. Ich freue mich aber dennoch auf diese Sendung, die ich heute mit dem geschätzten Kollegen Daniel Kultau bestreite. Hallo Daniel.
Moin Luis, schönen Gruß in die Dolomiten.
Ja, vielen, vielen Dank. Bin sehr gespannt auf diese Sendung. Wir haben sie ja beide aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen. Ich von vor Ort aus der Mixzone, aus dem Pressezentrum, aus dem Wahnsinn in Planitza und du als TV-Zuschauer. Deswegen lass uns doch gerne mit der Sandro Pertile-Skala anfangen. Wie hat dir das Saisonfinale gefallen?
Ja, echt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang habe ich so gedacht, nachdem der Freitag da etwas schleppend verlaufen, dass die Trainings verschoben werden mussten, dann auch noch so der Wintereinbruch kam, ich zwischenzeitlich gedacht, oh, hoffentlich geht das alles gut, aber am Ende hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand aber auch schon, dass es schönere Abschlüsse gab, fand es trotzdem toll. Also eine 8 von 10 ist, glaube ich, dicke drin. Ich weiß nicht, wie du das vor Ort gesehen hast.
Boah, das ist schwierig, weil ich noch gar nicht so groß die Zeit hatte, das alles mal irgendwie sacken zu lassen, weil es wirklich pure Reizüberflutung war. Im Großen und Ganzen würde ich mitgehen. Ja, war ein cooles Saisonfinale. An der einen oder anderen Stelle habe ich so den Eindruck gehabt, da hätte man noch mehr rausholen können sogar. Also es war jetzt nicht das erhoffte Spektakel, hundertprozentig, aber unterm Strich, mei, ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Und weil du den Freitag angesprochen hast, das ist natürlich eigentlich prädestinierter Einstieg, weil das war wirklich, ja, turbulent, Chaos. Also ich bin aufgewacht mit der Nachricht, dass eben das Vormittagsprogramm komplett abgesagt wurde. Es gab schon am Abend vorher erste Wetterwarnungen. Also in Slowenien ging es wirklich hoch her. Teilweise sogar so, dass wie bei diesen Alarmtagen die Sachen aufs Handy geschickt wurden,
ja,
die gebimmelt haben und du erstmal gucken musst, hey, wie kriege ich das denn jetzt wieder aus? aber unterm Strich muss man wirklich sagen, ist der sehr positiv verlaufen. Also man musste sehr viel Geduld haben, es ist sehr viel durcheinander gewürfelt worden. Aber unterm Strich, was dabei herausgekommen ist, waren, glaube ich, alle sehr, 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 sehr zufrieden. Und ich nehme mal an, es wird auch ganz vernünftig zu gucken gewesen sein dann.
Doch, auf jeden Fall. Wenn es dann lief, dann war das wirklich angenehm. Also ich fand das Teamspringen am Samstag im zweiten Durchgang, das war dann ein kleines bisschen zäh. Aber ansonsten, also ich fand, das war absolut gut wegguckbar. Also ein schöner Abschluss, was das angeht.
Wunderbar. Ja, dann haben wir uns im Vorfeld geeinigt. Wir fangen zunächst an mit einer Premiere, einem ganz, ganz besonderen Event, was mich ehrlicherweise auch sehr berührt hat vor Ort, nämlich die ersten Skiflüge bei den Frauen in Planitza, auf der Mutter aller Schanzen. Ich weiß nicht, wie ausführlich man das außerhalb von Deutschland verfolgen konnte, aber in Slowenien war es sogar so, dass sie das Training dann am Freitag im TV gezeigt haben. Dementsprechend auch dieser Weltrekordflug von DiCapriots schon sehr, sehr große Wellen geschlagen hat. Wie hast du das Ganze denn verfolgt am Wochenende?
Na, ich habe es recht viel über Social Media tatsächlich verfolgt. Da hat das auch wurde das mir zumindest auch häufig ausgespielt, gerade auch Julia Mühlbacher, die ja den ersten Flug auf der Schanze absolviert hat. Und es hatte schon, also muss ich das mal vorstellen, es war einfach ein Training. Und trotzdem hatte das gerade für das Skispringen der Frauen wirklich eine, ja, ziemlich große, meiner Meinung nach, Reichweite oder meinem Empfinden nach große Reichweite und auch große Wirkung gehabt. Und dass dann natürlich auch gleich dort ein neuer Weltrekord von Nika Preuz aufgestellt wurde, das hat natürlich super dazu beigetragen, nochmal um Aufmerksamkeit darauf zu bringen.
Und ich muss wirklich sagen, der kam völlig aus dem Nichts. Also es lag nichts in der Luft, weil man noch so dachte, ja, okay, man wusste jetzt, okay, sie kriegen zumindest die zwei Durchgänge. Das war ja auch nicht lange Zeit nicht klar. Musste man auch drum zittern, ob es denn wirklich die zwei Durchgänge waren. Und ja, so ein paar 200er hatten sich bis dato angesammelt. Und dann kam dieser Flug und also ich muss echt lange überlegen, ob ich, was die Sprungausführung angeht, sowas Perfektes gesehen habe. Also die Landung lassen wir jetzt mal weg. Ich meine, hat jeder gesehen, wie es die da unten reingedrückt hat, aber wie sie diesen Flug gemacht hat, Wahnsinn, unfassbar.
Wie hast du das denn vor Ort wahrgenommen? Ich habe das jetzt nicht so wahrnehmen können, was die Fans am Freitag im Training angeht. Waren die da auch schon so dabei? Waren die schon heiß drauf, dass es bei den Frauen losgeht?
Ja, da hat man schon gemerkt, dass es vor allem ein langer Tag war. Also es waren beim Männerwettkampf waren es, ich glaube, 16.000, irgendwas so in der Hausordnung. Man hat dann schon gemerkt, dass es sich geleert hatte. Ein bisschen, ich finde, das kann man den Leuten auch nicht verübeln, weil, wie gesagt, der Tag lang genug war und es auch viele Ungewissheiten gab. Aber so ein fester Kern ist dann noch da geblieben. Womit ich dann nicht gerechnet hätte, sage ich ganz ehrlich, und das finde ich total super, dass am Samstag so viele da geblieben sind.
Das habe ich auch gedacht. Also das war auch, also man hat das im TV immer so gesehen, da ist die Kamera immer so rausgezoomt und da stand dann häufig 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer da und es sah bombastisch aus, wie viel das war und wie weit die Leute wegstanden. Und beim Springen der Frauen hat man gesehen, das ist ja immer noch so voll. Also natürlich werden da auch ein paar Leute gegangen sein, aber es waren richtig viele noch da und das fand ich total cool.
Ja, also die offiziellen Angaben waren, dass die Zuschauerzahlen um 5.000 auseinanderlagen. Also 35.000 bei den Männern, 30.000 bei den Frauen. Ja. Und also das ist bombastisch. Und da würde ich halt die eine kleine Minusnote für geben, denn du hättest aus diesem Wettkampf noch viel mehr rausholen können. Meiner Meinung nach. Also klar, die Bedingungen waren nicht ganz so stabil und vorhersehbar, wie sie es am Freitag waren, ironischerweise. Aber man ist dann doch irgendwie ein bisschen sehr verhalten gewesen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
Ja, ich hatte das, glaube ich, in der vergangenen Folge auch schon mal gesagt. Alleine irgendwie dadurch, dass es nur so wenig Starterinnen waren, wirkte das schon einfach ein bisschen dünner, als wenn es ein bisschen weniger Substanz hätte. Ich meine, es waren zwei Durchgänge gewesen und die haben, glaube ich, knapp eine Stunde gedauert, bis der ganze Wettkampf durch war. Wobei man danach vielleicht auch sagen kann, wenn man jetzt schon mal so ein ganzes Team springen hat und weiß, okay, jetzt kommen noch mal die Frauen, die springen noch mal eine Stunde, das wird vielleicht auch noch mal den einen oder anderen ein bisschen länger an der Schanze gehalten haben, als wenn da jetzt noch mal ein ganzer Wettkampf gekommen wäre. Trotzdem sehe ich das auch wie du. Da hätte, ja, ein kleines bisschen mehr wäre schon möglich gewesen, auf jeden Fall.
Ja, wir hatten im Training 12 Flüge über die 200-Meter-Marke. Jetzt im Wettkampf waren es dann nur 10, was sich eigentlich schon mal in dem Sinne widerspricht, dadurch, dass die Athletinnen ja besser mit der Schanze vertraut waren als jetzt noch am Vortag. Also das ist vor allem mein Kritikpunkt. Und bevor wir auf das Ergebnis zu sprechen kommen, eine Sache natürlich, die wir ja in der letzten Folge schon angesprochen haben. Dieses Thema, wer darf denn da mitfliegen, mitspringen? Und interessanterweise hat uns, liebe Grüße an der Stelle und danke für die Frage, Eva Pinkelnick dazu geschrieben und
Oh,
gefragt,
schöne Grüße.
warum Top 15 Gesamtweltcup und nicht Top 15 Skiflugweltcup? Die Besten in dieser Disziplin waren nicht dabei. Man könnte noch zusätzlich ergänzen, warum wurde nicht nach der Reihenfolge des Skiflug-Weltcups gestartet, sondern nach dem Gesamtweltcup. Aber wahrscheinlich ist die Antwort dieselbe, weil man sich eben sagte, das ist das Weltcup-Finale, da sollen die Besten des Weltcups dabei sein.
Haben wir letzte Folge ja auch schon mal mit Uli drüber gesprochen, dass uns da einige Springerinnen dann auch gefehlt haben. Ich meine, Frieda Westmann war ja auch nicht dabei, die in Vikersund wirklich super gesprungen oder geflogen ist. Und da wäre es für die Zukunft wirklich, finde ich, ratsam, irgendwie eine andere Regelung hinzubekommen, dass man vielleicht dann mit Wildcards arbeitet, dass man den Skiflug-Weltcup mehr einfließen lässt. Also wäre toll, wenn es da eine bessere Lösung gäbe, auf jeden Fall. Fand ich auch schade.
Ja, aber witzig, dass du gerade Frieda Westmann ansprichst. Sie ist vor Ort gewesen. Ich habe sie auch das erste Mal getroffen nach langen Jahren. Also ich mache das ja jetzt schon eine Weile, aber es kam irgendwie nie dazu, dass wir mal ein Gespräch hatten. Und sie war schon mit einem lachenden und einem weinenden Auge da und hat ihr schon angemerkt, dass sie das super, super gerne gemacht hätte und schon ein bisschen Bauchschmerzen dabei hatte, dass sie, also im theoretischen Szenario, sie hätte ja noch um die kleine Kristallkugel mitkämpfen können, die jetzt erstmals vergeben wurde und dass sie diese Chance nicht hatte. Sehr bitter. Mir ist von einem norwegischen Kollegen bei Viaplay, die hat den Weltcup übertragen, gesagt worden, dass sie Sandro Pertele darauf angesprochen haben und er das eingesehen hat, dass diese Lösung nicht optimal ist und für nächstes Jahr Besserung versprochen, wie auch immer die dann aussehen wird. Aber ich weiß halt auch aus guten Quellen, dass es überhaupt schon ein harter Kampf war, diesen Wettkampf überhaupt ja, sozusagen genehmigt zu bekommen, weil also gerade Pertile selbst bei diesen Meetings, wo das entschieden wurde, ziemlich strikt dagegen war, ist dann aber schlussendlich Miran Tepes war, der sein letztes Wochenende hatte als Mann an der Ampel, der dann gesagt hat, also zumindest einen Kompromiss sollte man finden und er hatte dann die Befürworter auf seiner Seite. Also natürlich, es freuen sich alle in erster Linie darüber, dass dieser Meilenstein erreicht wurde. Und ich fand das auch super, was Thomas Dieter, der österreichische Cheftrainer, mir im Gespräch gesagt hat, dass das jetzt ein Sprungbrett ist für die anderen Flugschanzen, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die auch kommen, weil die furchteinflößendste und gewaltigste haben sie jetzt gemeistert und das sehr, sehr souverän. Und dann ja, gibt es keine Ausreden mehr, sozusagen.
Auf jeden Fall. Also, ich hatte da auch in dem Winter diese Doku gesehen. Ich glaube im ZDF oder ARD. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verwechsel. Auf jeden Fall die Doku Fly. Und da hat Selina Freitag dann auch sowas in die Richtung gesagt, wie lasst uns doch einfach fliegen. Wir beweisen es euch, dass wir das können. So in die Richtung ging ihre Aussage. Und ich finde, das haben die Springerinnen hier wirklich toll getan über das Wochenende.
Absolut, ja. Also Nika Preuz setzt den neuen Weltrekord 242,5 Meter. Hat sich nicht ganz an die Prognose ihres Bruders Peter gehalten. Der hat im Vorfeld 242 glatt prognostiziert. Aber okay, ich glaube, das wird er verschmerzen können.
Ja.
Und sie natürlich auch. Sie gewinnt das Fliegen auch vor Erin Maria Kvandal, die damit die erste Skiflug-Weltcup-Gesamtsiegerin ist, hat die kleine Kristallkugel gewonnen. Und auf Rang 3 Nozomi Maruyama. Wie ja, hast du diesen Wettkampf insgesamt wahrgenommen? Wie hat er dir gefallen?
Ja, wie wir schon rausgearbeitet haben, ich fand, es hätte ein bisschen mehr gehen können. Also vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Anlauf, dass höhere Weiten irgendwie zustande kommen, damit das möglich ist. Der ganze Wettkampf stand natürlich auch so ein kleines bisschen für uns als deutsche Fans und unter dem Stern oder unter dem Motto, dass Katharina Schmid ihre Karriere beendet hat, zum letzten Mal gesprungen ist. Das waren natürlich auch super schöne Szenen, als sich dort unten alle im Anlauf nochmal versammelt haben. Und allgemein war das so ein bisschen für mich zumindest also es war einfach eine gute Stimmung, ein guter Vibe, der diesen Wettkampf hatte, weil es halt diese tolle Premiere war, die auch ansonsten eigentlich gut abgelaufen ist. Also ich habe den, ja, toll in Erinnerung, auf jeden Fall.
Ja, würde ich mich unterm Strich so anschließen. Es hatte für mich so Vikersund 2023 Vibes, einfach wieder ein Meilenstein und auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Das Einzige, was vielleicht noch so ein bisschen mitschwang, was mir Leute in Gesprächen auch gesagt haben, dass sie es schon, ja, sagen wir mal, so optimal gelöst fanden, wie das Interagieren im Tross insgesamt war, weil die Männer halt trotzdem ihre Saisonabschlussparty da gefeiert haben, wie es sonst normalerweise war. Und das sicherlich auch für die Athletinnen, die ja auch den ganzen Tag an der Schanze waren, nicht so optimal war, was die Vorbereitungen jetzt angeht. Aber Das ist ja wenig, was Sie in der Hand haben. Ich glaube, Sie haben einfach ihr Möglichstes getan. Und muss man ja auch dazu sagen, Sie haben jetzt auch die längste und vollste Saison überhaupt bewältigt. Also was Sie für ein Programm abgespult haben, ein Einzelspringen und so, muss man dann auch sagen, cool, wie die das alles weggesteckt haben, wie fit die sind und das ist dann an dem Wochenende auch. Ja, gar kein, also man musste ja bei keiner Bedenken haben, dass sie diese Schanze nicht bewältigen kann.
Nee, auf jeden Fall. Also es hieß zwar auch, dass es jetzt eine lange Saison ist. Ich glaube, von Selina Freitag, sie hatte das gesagt, dass jetzt auch mal wirklich gut ist. Aber ich fand, das war jetzt nichts, was man bei den Männern nicht auch gesehen hat. Ich fand, da gab es auch ein paar Kandidaten, wo ich gedacht habe, ist jetzt auch gut, dass jetzt Schluss ist für sie. Ich glaube, sie freuen sich super auf die Sommerpause jetzt. Aber das war nicht außergewöhnlich anders bei den Frauen. Also da gab es keine großen Unterschiede für mich.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein super Learning, was man aus der Saison ziehen kann. Also gebt ihnen ruhig den vollen Kalender, gebt ihnen ruhig die Chancen, die packen das schon. Und zwar sehr, sehr gut. Ja, an sich hat der Wettkampf ja keine großen Überraschungen hervorgebracht, so ehrlich muss man sein. Also das Ergebnis hätte man im Vorhinein auch so tippen können. Lass uns gerne beim Abschied von Katharina Schmid bleiben. Wie hast du ihn am Bildschirm erlebt?
Ja, ich hatte so den Eindruck, dass sie super gelöst war, auf jeden Fall den ganzen Tag über. Ich meine, sie ist von 13 Springerinnen am Ende 13. geworden, auch mit einem kleinen Abstand schon zu Julia Mühlbacher auf dem vorletzten Rang, aber das war irgendwie absolut nebensächlich natürlich. Ich fand, das war, ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie ihn wahrgenommen hat, aber es ist einfach ein schöner Abschluss gewesen, als sich alle unten im Auslauf nochmal versammelt haben, sie nochmal auf den Schultern getragen haben. Ich glaube, da wurde nochmal klar, was sie für eine Bedeutung überhaupt für das Skispringen der Frauen hatte und auch für eine Bedeutung dafür, dass dieser Wettkampf in Planitza jetzt überhaupt stattfinden konnte, wie sehr sie daran mitgearbeitet hat. Ich meine, du hast ja, habe ich gesehen, noch direkt mit ihr sprechen können, dann nach dem Wettkampf. Was
Nach
meinte
dem
sie denn?
Wettkampf nicht mehr, ganz im Ernst, da habe ich auch im Vorhinein mit gerechnet, dass sie dann auch sagt, okay, jetzt die Pflichtinterviews macht sie dann ansonsten im Kreise ihrer Liebsten und ihrer Nächsten. Das war dann auch völlig fein. Ich habe am Trainingstag mit ihr gesprochen und ich kann deinen Eindruck nur bestätigen. Also da lag der Fokus voll auf dem Genuss. Sozusagen auf das Erleben, das Mitnehmen und ja, das einfach alles aufsaugen, auf sich zukommen lassen. Natürlich hätte sie sich nochmal über einen 200er gefreut, brauchen wir uns gar nicht groß drüber unterhalten, aber ja, für sie schließt sich ja da auch irgendwie ein Kreis. Planitza ist für sie seit der WM 2023 sowieso ein besonderer Ort. Und dementsprechend cool, dass sie genau dort jetzt ihren Ausstand feiern konnte und ja, glaube ich, mit Wertschätzung geradezu überschüttet wurde. Aber ich finde, sie hat sich ganz toll gegeben, ganz toll verabschiedet und hat das alles, was ihr da an Wertschätzung entgegengebracht wurde, absolut verdient.
Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch richtig gut, dass sie dann in Vikersund wenigstens nochmal diesen 200er geschafft hat und den auch nochmal abhaken konnte. Also
Ja.
das hat mich jetzt auch im Nachhinein, nachdem es in Planitza nicht mehr geklappt hat, wirklich gefreut, dass das noch möglich war.
Es wäre sonst auch irgendwie unvollendet
Ja,
gewesen, das
ja.
Lebenswerk von ihr, muss man auf jeden Fall so sagen. Ja, die anderen beiden, Agnes Reisch und Selina Freitag, hatten sich viel vorgenommen nach dem Trainingstag. Also gerade Agnes war da schon relativ forsch und hat gesagt, sie würde gerne deutschen Rekord fliegen. Ja, dass es jetzt nicht geklappt hat, hat in gewisser Weise auch mit der Schüchternheit der Jury zu tun gehabt. Selina hat es offen und ehrlich gestanden. Mit ihr konnte ich zumindest nach dem Wettkampf noch sprechen, dass sie die Schanze noch nicht ganz raus hatte. Was aber natürlich auch schwierig ist, wenn du insgesamt an dem Wochenende nur fünf Durchgänge drauf hast. Ich meine, wir haben es in Vikersund ja gesehen, dass der Knopf bei manchen erst dann wirklich am letzten Tag so richtig aufging und den gab es ja jetzt so gesehen nicht.
Ja, eben. Also hatte ich auch den Eindruck, dass sie da, weiß ich nicht, vielleicht sieht das nächste Saison da schon deutlich besser aus bei ihr.
Mit
Klar.
Sicherheit, ja. Ja. Ja, lass uns gerne noch ein paar Worte verlieren zu Nick Kyprios. Ich meine, über den Rekordflug kann man sich in Dauerschleife angucken. Das war schon wirklich fantastisch. Es war ja zu dem Zeitpunkt ja auch der längste Flug des gesamten Wochenendes. Auch ja eine Besonderheit,
Ja.
muss man an der Stelle sagen. Und ich fand das schon bemerkenswert, wie cool sie das gehandelt hat. Ich hätte gerne mit ihr gesprochen. Ich habe am Freitag nach dem Training sehr, sehr lange gewartet, aber ich glaube, drei, vier Kollegen vor mir oder so hat der slowenische Pressesprecher die Runde dann abgebrochen. Dementsprechend kam es dann nicht dazu. Aber ja, also zumindest mir ging es vor Ort so, dass sie jetzt schon einen gewissen Heldenstatus irgendwie auch erreicht hat durch das, was sie nicht nur in dieser Saison geleistet hat, wobei die natürlich sowieso außergewöhnlich ist jetzt mit 18 Siegen und diesem Punkterekord, also wirklich aberwitzig. Und ja, für sie war es natürlich klar, die kleine Kristallkugel hätte sie auch noch gerne mitgenommen, aber ansonsten war es ein rundum perfekter Abschluss für sie.
Ja, das ist eine bombastische Saison wirklich gewesen. Ich war mir unsicher, ob ich mich verzählt hatte, aber 18 Siege in 33 Wettbewerben, also mehr als die Hälfte aller Springen hat sie gewonnen. Und wo ich ein bisschen gespannt drauf war vor dem Springen, war, ich hatte mich in den Tagen vor Planica ein bisschen durch Reddit gelesen. Und da ging es auch so ein bisschen darum, Domen Preots und Nika Preots, die letzten Wochen so ein bisschen das Gefühl gehabt, da geht jetzt auch mal verständlicherweise die Luft ein bisschen aus. Da hieß es dann, dass dann natürlich auch einfach der Druck auch aus der Heimat von den Fans und auch von den Medien sehr hoch ist, weil da ja noch diese Rekorde irgendwie im Raum standen, dass die möglich gewesen wäre. Und war da wirklich gespannt, weil es dann ja sicherlich auch Springerinnen und Springer gibt, die dann auch gerade vor heimischem Publikum diesem Druck vielleicht nicht so richtig standhalten können. Und deswegen war das auch, ja, fand ich total beeindruckend, wie sie es dann doch geschafft hat und am Ende da ja dann doch auch recht ja, souverän den Sieg geholt hat.
Ja, absolut. Spannende Frage von Flo, die er uns geschickt hat. Wer könnte in Zukunft am ehesten um den Gesamtweltcup mitspringen, außer Nika Prioz?
Ja, gerade jetzt zum Saisonende haben sich ja die Norwegerinnen stark gezeigt. Anna Odine Ström, Irene Maria Kvandal, ich hoffe natürlich auch Selina Freitag. Ich bin da gespannt drauf. Also ich bin immer auch ein bisschen gespannt, ob man so eine Leistung in der Saison danach auch wiederholen kann. Deswegen bin ich da auch gespannt, wie es nächstes Jahr zum Beispiel mit Nozomi Maruyama weitergeht. Also ich denke mal, also wenn ich jetzt heute einen Tipp abgeben würde, dann wäre ich auch ein bisschen, ja, leichtgläubig, jetzt nicht Nika Preots zu nennen, um die Favoritin für die nächste Saison zu nennen. Aber ja, das sind so, glaube ich, die Kandidatinnen, die ich am ehesten in diesem Bild sehe.
Ja, würde ich mich tatsächlich anschließen wollen. Also gerade Anna Undine Ström durch ihre Vielseitigkeit, durch ihre Konstanz könnte da ein Name sein, wenn sie es vor allem noch öfter schafft, Springen auch zu gewinnen, weil letzten Endes rührt da ja der große Unterschied zwischen Nika Priots und dem Rest her, dadurch, dass sie einfach so viel gewinnt. Aber ich meine, sie selbst hat jetzt bewiesen, dass sie es Saison für Saison hinbringt. Das ist ja jetzt ihre dritte große Kristallkugel in Folge. Aber glaube schon, dass es für die anderen auch eine sehr, sehr lehrreiche Saison war und die natürlich auch hungrig sind, da dagegen zu halten und sich ein Rezept zu überlegen, wie man sie vielleicht schlagen kann. Und ja, ob das auf Strecke gelingt, bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt haben wir zumindest ein paar Namen mal ins Spiel gebracht. Finde ich sehr, sehr gut, ja. Ja, ansonsten gibt es zum Frauenwettkampf, glaube ich, zwar qua der Kürze nicht so viel zu sagen, außer natürlich, wir hoffen, dass es nächstes Jahr mehr sein werden. Verdient haben sie es sowieso, das haben sie jetzt unter Beweis gestellt. Ich wage auch mal zu behaupten, dass der Schritt gar nicht so weit ist, ein gleiches Starterfeld hinzubekommen wie jetzt in Vikersund. Ist denen ja dann freigestellt, ob sie antreten wollen. Und ich habe mich auch mit ein paar Trainern unterhalten können an dem Wochenende und die haben dann schon auch mal gesagt, ja, also wenn wir nur den leisesten Anschein hätten, dass es vielleicht irgendwie ja zu risikoreich sein können, dann nee, lassen wir es auch. Und zum Beispiel Lisa Eder hat mit Thomas Dieter halt gesagt, hat auch ihren Frieden damit gemacht, dass sie jetzt nicht dabei war, und wird es dann nächste Saison versuchen. Und das vielleicht noch als allerletztes zu der Frage von der lieben Eva. Es ist das Resultat, wenn Leute darüber entscheiden dürfen, wer da mitmacht, die in der tagtäglichen Arbeit ja gar nicht dabei sind, sondern es sind ja Funktionäre. Und dementsprechend
Ja.
wäre mein Ansatz zu sagen, hey, die es am besten beurteilen können, sind die Trainer, die arbeiten tagtäglich mit den Springerinnen, die haben ein Gefühl dafür, wie gut sie drauf sind, mental wie physisch. Vielleicht wäre das mal ein grundsätzlicherer Ansatz für den Sport, dass man doch diejenigen oder denjenigen mehr ein Mitspracherecht gibt, die das Ganze letztendlich auf die Beine stellen.
Kann ich mich nur anschließen, ja.
Gut, Thema Karriereende war natürlich ein sehr, sehr breit verbreitetes an diesem Wochenende. Es sind einige in den Ruhestand gegangen. Deswegen werfe ich mal die Frage vom Lugi rein, der sich mal wieder durch seinen österreichischen Schmäh irgendwo auszeichnet und gefragt hat, Kata, Kamil und Fetti, dürfen die überhaupt zeitgleich aufhören?
Ich weiß nicht, ob Sandro Pertile da was gesagt hat oder so, ob die das dürfen, aber ja, schon große Namen, die da jetzt gehen, auf jeden Fall.
Ein großer Fundus an Erfahrungen. Manuel Fettner, insgesamt 710 Karrierestarts auf allen FIS-Ebenen. Das ist eine Wahnsinnszahl, die dritthöchste überhaupt, und kam jetzt doch auch in den Top 5. Dessen Abschied fand ich war ziemlich kurios. Also,
Ja.
wie das abgelaufen ist, es gab während des ersten Durchgangs schon die Info, dass, wenn er tatsächlich den unglücklichen 31. Platz nehmen sollte, dass er als Vorflieger starten darf, so wie das Michi Heiberg letztes Jahr getan hat. Und dann kam Felix Hoffmann.
Ja, dann kam Felix Hoffmann, hat sich gedacht, nee, so ein großer Springer, der soll nicht als Vorspringer ran. ja, weil Felix Hoffmann, so ganz kurz nur, habe ich mich im Vorfeld schon so ein bisschen gefragt, warum jetzt nochmal Planitzer unbedingt sein muss. Aber das ist nur mein Eindruck aus der Ferne gewesen, weil ich dachte, nach der Saison jetzt hat er in den letzten Springen wirklich so einen Eindruck gemacht, dass er so ein bisschen durch ist. Also er hätte die Saison, als wäre die Saison jetzt beendet für ihn und das wäre auch total fein. Und ja, dass er dann nochmal gesprungen ist, habe ich nicht ganz verstanden, aber das ist nur meine Meinung gewesen und es sah ja dann im Wettkampf dann auch nicht so gut aus. Und dann, ja,
Ja.
ich weiß gar nicht, ob Kamil es doch selbst noch damit gerechnet hat, dass er nochmal hoch muss, aber dann durfte er ja noch ein zweites Mal ran und sich dann nochmal endgültig verabschieden dann.
Ja, die Frage ist jetzt, ob Hoffmann ihm damit nicht sogar einen Bärendienst erwiesen hat, weil der würdigste aller Abschlussflüge war es jetzt halt leider nicht, obwohl die Jury ja auch ziemlich großzügig war in Sachen Gatewahl. Sie haben den ja von der
Ja.
14 losgeschickt, ne? Aber er unterliegt da natürlich auch dem Reglement. Das heißt, er musste da den gleichen Anzug nehmen. Wäre er jetzt Vorspringer gewesen, hätte man nochmal ein Auge zudrücken müssen, weil er ja nicht durch die Materialkontrolle gemusst hätte zwingend. Da hätte man allein dadurch vielleicht nochmal einen 200er sehen können. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man damit so hundertprozentig jetzt happy sein konnte.
Ja, gut, da hast du recht. So ein 200er am Ende, das wäre noch mal schön gewesen. Ich weiß nur nicht auch, ob es jetzt so, also so ein richtiger Abschied war es dann ja nicht, wenn er nur einen Sprung gehabt hätte. Dann,
Ja.
ich weiß nicht, ob da was gefehlt hätte. Ich meine zwar, er hat jetzt keine Sektdusche bekommen. Ich weiß auch nicht, ob er der Typ dafür gewesen wäre, der unbedingt eine Sektdusche gebräucht hätte. Ich glaube, er hat es einfach dann, ja, vielleicht auch noch mal genossen und dann hat zumindest so einen Eindruck gemacht, sich nochmal zu verabschieden und wurde dann ja auch nochmal unten gefeiert, was ich ganz schön fand, was nach dem ersten Sprung ja zumindest noch nicht ganz der Fall war.
Also ist auch kam es doch halt in eine besondere Beziehung zu Planica. Das war immer einer seiner Lieblingsorte oder wenn nicht sogar der Lieblingsort außerhalb von Polen, logischerweise. Hat er ja dort auch seinen Hausrekord, der ja jetzt endgültig ist, aufgestellt. Und die Veranstalter haben sich schon auch viel, viel Mühe gegeben. Es waren am Samstag zum Teamfliegen schätzungsweise 13.000 Polen unter den Zuschauern, was ich eine sehr, sehr gewaltige Zahl finde. Und es gab dann am Abend in Kranjska Gora, was ja dann Ja, dort spielt sich ja eigentlich alles ab. Also da sind die Teams auch untergebracht. Die Fans halten sich dort auf. Da war abends richtig, richtig Remi-Demi bis um 22:30, also mit Konzerten und DJ-Sets und Pipapo. Und da gibt es so einen ganz kleinen, ja, eine Art Marktplatz, wo auch nochmal eine Bühne aufgebaut war. Und da gab es dann, jetzt müsst ihr überlegen, ob es am Freitag oder am Samstag war, tatsächlich einen polnischen Abend sozusagen, wo es dann auch ein Meet and Greet gab mit Kamil, wo er sich nochmal Zeit für die Fans genommen hat. Und also lassen wir mal das, was auf der Schanze passiert ist, weg, weil ich glaube, da brauchen wir ansonsten auch nicht über Team Polen sprechen, weil das wirklich wieder besorgniserregend war. War das auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr cooler Abschied. Also ich war selber nicht da, aber ich habe sehr, sehr viel Gutes darüber gehört.
Ja, okay.
Aber wo wir eh schon bei diesem Thema sind, 31 Springer beim Weltcup-Finale. Offenbar ist es nicht ganz klargestellt worden, warum das jetzt eigentlich zustande kam. Zumindest haben wir eine Frage in die Richtung bekommen.
Ja, klär uns bitte auf, Luis,
Okay, also
darüber.
offensichtlich herrschen da Fragezeichen. Die Kai hat gefragt, wieso durfte Rok Oblak springen, sodass es schlussendlich 31 Starter waren. Sie hat noch dazu geschrieben, ich schätze, Stoch und Hauswirth sind für Hörl und Tomaszek nachgerückt. Aber auch da, finde ich, wurde nicht wirklich nachvollziehbar kommuniziert, wer da jetzt warum antreten darf. Die Mutmaßung von ihr ist richtig. Also Stoch und Hauswirth waren Platz 31 und Platz 32 der Weltcup-Gesamtwertung. Jan Hörl und Kacper Tomaszek waren nicht am Start. Dementsprechend dürfen die per Reglement nachrücken. Bei den Herren ist es vorgesehen, dass es Nachrücker gibt, bei den Frauen war das eben nicht so. Und Rok Oblak durfte deshalb mitfliegen, weil die Slowenen ja nur drei Athleten unter den Top 30 haben. Und es gibt aber einen Passus im Reglement, der sagt, als Veranstalter des Weltcup-Finals darfst du auf vier Springer auffüllen, wenn du die eben nicht hast. Dementsprechend hat er dann den Zuschlag bekommen.
Okay. Und was ich ein bisschen komisch fand, war 31 Springer und 30 erreichen das Finale.
Ja.
Warum dieser eine Springer nicht noch? Weißt du das oder ist das,
Ist auch Regelthema.
steht
Es
das,
heißt,
okay, steht irgendwo in den Regeln?
ne, also unabhängig davon, wie viele Leute im ersten Durchgang starten, es kommen 30 ins Finale, wenn es nicht zufällig zwei punktgleiche 30. gibt.
Okay. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass das in den Regeln irgendwo ganz fest verankert ist. Ansonsten hätte ich ja gedacht, vielleicht kann man da beim Skifliegen, beim Finale, im letzten Wettkampf der Saison mal ein Auge zukneifen und den einen Springer auch noch mal runterlassen. Aber gut, wenn das irgendwo feststeht, dann ist das so.
Mich hat's ehrlicherweise verwundert, dass das, also offensichtlich scheint es ja in der Berichterstattung nicht erwähnt worden zu sein. Dabei ist das eine Regel, die es schon lange, lange gibt. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir 31 Leute beim Weltcup-Finale haben.
Also ich habe es im ZDF verfolgt, das Springen. Vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, aber ich habe es nicht aufgegriffen irgendwo.
Okay, interessant. Dabei ist das ja eigentlich eine ziemlich logische Frage, die sich aus Zuschauersicht da schon stellt. Aber ja, gut, dann war es dann eben so. Ein weiteres Planitzer-Special, auf das ich ganz gerne noch eingehen würde. Auch da wieder die Frage vom Lugi mit seinem österreichischen Schmäh. Hast du noch Oberkrainer-Ohrwurm? Es hat sich eingebürgert, dass am Sonntag es zum Ausstand ein Konzert gibt vom Ensemble Sascha Avsenika. Der Sascha Avsenik ist der Enkelsohn vom Slavko Avsenik, sehr bekannter slowenischer Volksmusikant, der eben unter anderem dieses berühmte Planica Planica komponiert hat. Und dieses Ensemble hat dann eben, sobald die Marke erreicht wurde von 235 Metern, diesen, ja, was sind das, 15, 20 Sekunden, also den Anfang von diesem Lied, haben die live performt. Machen sie seit einigen Jahren so, wenn die da ein Konzert spielen, dass sie dann noch während des Wettkampfs da am Start sind. Nur das Ding war ja dann irgendwann, sind ihnen die 235er ja ausgegangen. Also im ersten Durchgang ging es ja Schlag auf Schlag. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Landesrekord gesehen von Valentin Faubert mit seinen 239 Metern. Da sind die sehr, sehr oft in Aktion gewesen und im zweiten Durchgang sind sie ja dann fast beschäftigungslos gewesen, leider.
Ja, stimmt. Daniel Trofenik hat es nochmal geschafft, ne? Im
Genau,
zweiten
ja.
Durchgang.
Ja.
Und dann wird es schon dünn, wenn ich mich nicht verschaut
Ja,
habe.
das Es ging dann im Pressebereich so der Running Gag umher. Ja, die werden halt pro Einsatz bezahlt. Und sie haben im ersten Durchgang schon so auf die Kacke gehauen, dass das Geld irgendwann ausgegangen ist. Fand ich eine ganz lustige Verschwörungstheorie, ist aber natürlich totaler Quatsch. Aber ja, es war nicht dieser typische Planitzer-Sonntag mit Sonne und Aufwind. Ja, das vielleicht noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, sondern es war verhältnismäßig wechselhaft und der Wettkampf hat ja auch sage und schreibe 2 Stunden 13 Minuten gedauert, obwohl es ja nur 61 Flüge war. Es war schon zäh dann am Sonntag. Auch kann ich mir vorstellen als TV-Zuschauer.
Ja, genau, das stimmt. Irgendwann war dann auch mal so, dass sich gedacht hat, ja, die Saison, die läuft jetzt wirklich mal aus und am Ende wurde es noch mal so ein bisschen klebrig, aber dann ging es ja doch noch. Wir hatten aber auch schon mal, weil du das gerade mit dem Planitzer-Lied angesprochen hattest, hatten wir auch schon mal Wettkämpfe gehabt, wo das wirklich in Dauerschleife quasi lief, als das nämlich noch bei einer anderen Weite eingesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob das 220 waren oder sogar noch die 200-Meter-Marke. Ich kann mich auf jeden Fall an Wettkämpfe erinnern, wo das wirklich gefühlt in Dauerschleife gelaufen ist, das Lied, ja.
Ja, deswegen war ich da sehr gespannt, wie sie das bei den Frauen lösen würden. Am Trainingstag haben sie es auch bei 235 gemacht, also ist es nur einmal gelaufen.
Ja.
Am Wettkampftag dann haben sie sich gesagt, okay, 225, was ja die alte Hillsize von der Schanze war. Aber auch da war es ja dann leider sehr, sehr spärlich. Also auch in dem Sinne
Ja.
hätte man mehr rausholen können, ja, aber das. Auf jeden Fall sehr interessanter Randaspekt. Bin gespannt, wie Sie das zukünftig behandeln werden. Unter anderem ja auch deshalb, weil es haben sich ja auch alle irgendwie drauf gefreut, ja, vielleicht gibt es nochmal einen 250er, so Nähe Weltrekord. Aber jetzt muss man sagen, der weiteste Flug der Saison waren die 246 Meter von Johann André Vorfang. Man möge mir jetzt verzeihen, dass ich nicht mehr weiß, welcher Tag das war. Es verschwimmt alles so ein bisschen.
Das war im Teamspringen der erste Durchgang am
Ah ja,
Samstag.
sehr gut. Danke dir, Daniel. Perfekt. Da hatte man die Hoffnung, oh, vielleicht geht da noch was. Aber auch da haben sie sich dann an den ersten 3 Tagen haben sie sich nicht getraut und am Sonntag haben es die Bedingungen leider nicht hergegeben.
Hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Also die Schanze in Planica, die soll ja ausgebaut werden. Ist das schon zum nächsten Winter geplant?
Nee, erst zur Skiflug-WM 2028 dann.
Okay, alles klar. Gut,
Also
dann
die.
sollen auch Sprünge bis 260, 270 möglich sein.
Ja, genau. Ja.
Okay.
Also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der Plan. Also nächste Saison werden wir die Schanze noch genauso sehen, wie sie jetzt halt ist.
Okay.
Was ich ehrlicherweise sogar ziemlich gut finde, weil du kannst ohnehin weiterhin bedenkenlos das Frauenfeld aufstocken und im Frühjahr 2027 fällt ja dann die Entscheidung, ob die dann auch bei der Skiflug-WM 2028 mit dabei sind. Wäre ja dann auch nochmal eine Premiere. Also es ergibt schon Sinn, dass man das so handhabt, ja.
Ja, das stimmt.
Anderes Thema am Sonntag war noch, dass die 20er mal wieder rausgeholt wurden, die 20er-Noten. Und die Anja fragt, finde ich zu Recht, warum wird bis zum Saisonfinale gewartet, um 5-mal die Note 20 zu vergeben?
Das habe ich mich auch gefragt. Also gar nicht so sehr in Richtung, warum die 20er, aber ich fand, das waren sehr hohe Noten, die am Wochenende generell rausgegeben wurden. Gerade wenn ich mir den Sonntag mal anschaue, da war kaum mal irgendwie eine 17 dabei. Also da ging es gefühlt mit der 18 los und erst hatte ja Andy Wellinger für seinen Flug 5-mal die 20 bekommen und kurze Zeit später dann auch noch Marius Lindwig im ersten Durchgang, der dann auch im zweiten Durchgang 58,5 Punkte hatte. Also
Ja.
Auch noch, also insgesamt 6 Zwanziger sogar bekommen hat für seine beiden Flüge. Das waren sehr hohe Noten, die dort ausgeschüttet wurden. Genau, und Daniel Schofenig hat sie auch noch mal 3x20 bekommen. Also das ist mir auch aufgefallen, dass das sehr hohe Noten waren, ja.
Er 5-mal die 20 sogar, wenn die Ergebnisliste nicht lügt. Also hätte er schon zum zweiten Mal in seinem Leben 5-mal die 20 bekommen,
Stimmt, ja.
tatsächlich. Ja. Ja, Kinder, warum das so ist, sage ich euch ganz ehrlich, verstehe ich auch nicht, weil es gab im Saisonverlauf schon Flüge, wo man das gut und gerne hätte vergeben können. Aber ja, auch in der Hinsicht möchte man beim Saisonfinale extra Spektakuläres bieten. Und ja, da ist man dann gerne mal ein bisschen großzügiger. Verstehen tue ich es auch nicht. Ich finde es auch nicht gut, ganz im Ernst. Vergibt, benotet doch immer gleich. So soll es doch eigentlich auch sein. So steht es ja auch in den Regeln. Aber ja, es wird dann doch ein bisschen anders gehandhabt.
Ja, mich hat es auch gefreut, gerade für Andy Wellinger, der sich ja auch unten sehr gefreut hat und das auch nochmal schön in die Kamera geschrien hat, dass er jetzt 5x20 bekommen hat dafür.
Ja.
Aber ich sehe das ganz ähnlich. 5x20, das ist schon wirklich ein außergewöhnlicher Sprung, womit ich nicht sagen möchte, dass das keine tollen Sprünge waren. Aber wenn jetzt sowas innerhalb der Saison gegeben wird, 5x20, ich finde, das hat nochmal irgendwie einen ganz anderen Stellenwert vom Gefühl her.
Ja, total. Bin ich absolut bei dir. Auf der anderen Seite hatten wir einen sehr, sehr wilden Versuch von Isaac Andreas Langmo, zu dem uns die Liz geschrieben hatte, ob's, weil der ja sogar 14er Noten bekommen hat, ob das jemals schlechtere Noten gab als das, obwohl. Sie sagt, obwohl er ja gar nicht richtig gelandet ist, das stimmt ja auch. Also wer sich die Landung nochmal anguckt, das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich ist oder war. Sie hat sich dann gefragt, was man tun muss, um weniger als 14 Punkte zu bekommen. Ist eigentlich relativ simpel. Also entweder du berührst den Schnee, dann gibt es deftige Abzüge, oder aber du legst halt einen Sturz hin und ja, wirst dann dementsprechend bestraft.
Ja, das war der Sprung auf 238 oder 228 Meter, wo er sehr, sehr hoch noch war und den, weiß ich nicht, ob er sich selbst ein bisschen erschrocken hat, aber den quasi ja abbrechen musste. So war mein Eindruck zumindest.
Er hätte ja fast einen Stefan Embacher gemacht, sozusagen. Also dessen Landeanflug, bei dessen Sturz am Freitag. Ja, am Freitag war es im zweiten Durchgang, sah ja sehr, sehr ähnlich aus. Also irgendwie ganz komisch verdreht unten rein und dann hat es ihn ja dann ausgehebelt. Irgendwie, also ganz, ganz untypisch. Er konnte sich ja selber auch gar nicht so erklären, was da passiert ist. Aber ja. Der Sturz ist glimpflich ausgegangen. Wir hatten am Donnerstag noch den von Felix Trunz im Training. Auch der ist glimpflich ausgegangen, auch wenn er sich dabei einen Schuh kaputt gemacht hat und die eine Hälfte seines Gesichtes erstmal eine blaue Farbe angenommen hat. Aber er ist ja dann beim Teamfliegen am Start gewesen. So gesehen alles gut. Und beim Einfliegen hatten wir ja letzte Woche in Vikersund auch, gab es auch einen Abflug von Nick Heberle, einem jungen Slowenen. Aber den habe ich auch in der Mixed Zone gesehen. Ja, ist ein bisschen verbeult auch, aber da kann man ja dann Entwarnung geben, Gott sei Dank. Also deutlich glimpflicher ausgegangen als das jetzt, was wir von Andrea Campreger noch gehört haben, weil da sind ja nochmal wirklich schwerwiegendere Verletzungen festgestellt worden an der Wirbelsäule, ist auch operiert worden und darf die Wirbelsäule jetzt die nächsten 6 bis 8 Monate, so heißt es zumindest, erstmal gar nicht groß belasten. Ja, also der hat dann doch nicht so viel Glück gehabt, wie man erst annehmen konnte.
Ja, gute Besserung auf jeden Fall dahin. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal besprochen. Das war auch ein ganz ungewöhnliches Sturzbild auf jeden Fall und sah ja heftig aus. Ich hoffe, er kommt da wieder auf die Beine, dass wir ihn dann irgendwann wieder auf einer Schanze sehen.
Ja. Zu Daniel Czofenik noch. Interessanterweise ja diese Rechtstendenz, die ist der Liz auch aufgefallen. Die hat gefragt, ob er nicht damit sogar Meter verschenkt und woran das eigentlich liegt. Ja, er verschenkt natürlich de facto Meter. Also, wenn du gerade eine gerade Linie springst, bestätigt das immer mehr Weite. Und es hat in gewisser Weise halt auch mit seiner Absprungtechnik zu tun. Nicht hundertprozentig ausbalanciert und dann aber auch dieses Aufkanten von dem Ski. Also könnt ihr ja dann vergleichen, wie viel ihr von der Lauffläche seht. Und wenn du den gegenüberliegenden Ski quasi mehr aufkantest, hast du halt diesen Drift. Ist sicherlich das, was sich am ehesten noch optimieren lässt bei ihm, aber nichtsdestotrotz ist er ja auch wieder ein hervorragendes Wochenende geflogen mit Platz 3 am Freitag, das Teamfliegen haben die Österreicher auch gewonnen und am Sonntag ist er dann Vierter geworden. Und in der Gesamtweltcup-Wertung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist er auch Dritter geworden. Also so gesehen,
Genau.
auch wenn es ja Phasen gab, wo es nicht so gut lief, trotzdem wieder eine Top-Saison von ihm, kann man definitiv sagen, als Titelverteidiger.
Ja, ich glaube, da es wird ja auch noch mal eine Saisonabschlussfolge geben, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber ich finde, da sind viele interessante Platzierungen dabei. Also Daniel Czofenik, der zwischendurch mal so unzufrieden wirkte in Engelberg, meine ich ja auch, Genau, Engelberg müsste es gewesen sein, ja auch einmal den zweiten Durchgang nicht erreicht hat, trotzdem noch am Ende Dritter wird, weil er sich wieder fängt. Oder Kobayashi, der am Ende Weltcup Zweiter wird, aber auch so eine, vom Gefühl her, so eine Durchschnittssaison gesprungen hat, aber halt konstant einfach da war. Also das wird sicherlich auch nochmal interessant einfach.
Auf jeden Fall, ja. Das kann ich auch verraten. Da habe ich auch das ein oder andere sehr interessante Gespräch in der Mixed Zone gehabt, auch mit Kollegen, die einen ähnlichen Eindruck hatten. Und wir haben uns dann gefragt, was bedeutet das eigentlich für das Level in dieser Saison? Aber ja, vertagen wir auf den Saisonrückblick. Bleiben wir bei den Ergebnissen. Am Freitag erfüllte der Lokalmatador noch seine Pflicht und hielt sich die Chance somit noch offen, den Siegrekord bei den Männern einzustellen. Domen Prioz gewinnt vor Rin Nikaido und Daniel Schofenig. Das Teamfliegen gewinnt Team Österreich vor Japan und Norwegen. Und das Weltcup-Finale am Sonntag hat dann Marius Lindvik gewonnen vor Domen Prioz und Johan André Forfang, also die Norweger quasi mit diesem einen Wettkampf nochmal ihre Podestbilanz verdoppelt, fast. Sehr, sehr interessant, aber tolle Leistungen von denen. Und ja, über das Wochenende des Domen P ließe sich, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie hast du das mitbekommen, miterlebt, was der Mann so veranstaltet hat an diesem
Ja,
Wochenende?
völlig verrückt irgendwie. Es gab ja den Sprung, den er abbrechen musste und dann, ich glaube, bei 80 Metern gelandet ist und jeder Sprung. Auch wenn sie weit nach unten gehen, die waren spektakulär einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, oben wackelt es doch sehr, nachdem er dort rausgesprungen ist. Und ich es überhaupt nicht einschätzen konnte, wie weit es ging. Und ich hatte im Vorfeld dieser Ausgabe mal alle Punkte, also aus den beiden Einzelnen und den beiden Durchgängen im Team zusammengerechnet. Und dort führt er tatsächlich. Also er hat die meisten Punkte trotzdem des gesamten Wochenendes geholt. Knapp 1,9 vor Daniel Schofenig, vor Marius Lindvik, der auf Platz 2 gelandet ist. Also war er an diesem Wochenende insgesamt gesehen doch wieder der Beste. Aber das ist überhaupt nicht mein Eindruck des Wochenendes gewesen. Ich weiß nicht, wie du das vor Ort wahrgenommen hast.
Oh, also ganz ehrlich, dieser Probeflug, das ist für mich im positivsten Sinne total absurd, wie man als Skispringer da heile rauskommt. Also klar, das Video werden wahrscheinlich alle gesehen haben, es ist ja auch viral gegangen, aber es gibt dieses eine absurde Standbild, wo ein Ski wirklich, ja, wie eine gerade Linie nach unten geht und du dich fragst, wie kann der Mann auf beiden Beinen gelandet sein? Das Faszinierende ist ja, aus der Position, wo wir stehen, siehst du den Absprung nicht. Das heißt, dein Blick ist eigentlich, Springer fährt die Anlaufspur herunter, dann guckst du kurz nach links, wo die Video-Walls sind, um den Absprung zu sehen, guckst dann wieder auf die Schanze. Also du hast so ein Dreieck quasi als Blick. Und ich habe den Absprung initial gar nicht gesehen. Aber das Erste, was ich von Domen Prioz gesehen habe, war der Ski. Und ich dachte schon so, oh Gott, also erleben wir jetzt hier wirklich den furchtbarsten Unfall überhaupt? Aber nein, er ist auf beiden Füßen gelandet. Und dann waren wir natürlich alle sehr gespannt, oh Gott, wie geht das jetzt weiter? Wie steckt er das weg? Und zumindest am Samstag war es ja wirklich Harakiri und natürlich ein Grund, weshalb es für die Slowenen dann ja ein sehr, sehr enttäuschender Wettkampf war. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, wie das Fliegen gelaufen ist. Aber dass es dann am Sonntag nochmal so hinbekommt, verhältnismäßig stabil zu fliegen und also klar, in normalen Maßstäben spektakulär für seine Verhältnisse, aber normal zu fliegen,
Wahrscheinlich schon, dass es für ihn normal war, ja.
also krass, das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet, aber auch das ist ja wieder dann ein Showcase von dem, was der Mann einfach drauf hat.
Ja, das stimmt. Also, du kannst über das letzte Wochenende wirklich bei Domen Preot sagen, was du willst, aber er ist momentan, weiß ich nicht, der beste Skiflieger, den es trotzdem gibt, würde ich sagen. Und vor allem ist es einfach, also es macht einfach irre Spaß, ihm zuzuschauen. Und dieses Harakiri-mäßige, wie das sein Stil, das ist absolut beeindruckend. Also Wahnsinn, wirklich.
Wie ist es denn war das auch ein großes Thema in der TV-Berichterstattung dann? Und vor allem, wie ist das, gab es irgendwie eine Erklärung, warum das jetzt so ausgeartet ist?
Eine Erklärung dafür gab es tatsächlich nicht, aber das war schon ein Thema. Wie kommt er oben von der Schanze, vom Absprungturm? Wie findet er in seinen Flug? Das war schon ein Thema, wie er das hinbekommt, ja.
Ja. Also mein Eindruck sagte mir, er wollte jetzt halt unbedingt nochmal was Besonderes bieten vor heimischem Publikum. Also quasi das Wochenende vom letzten Jahr nochmal reloaded quasi. Und muss auch sehr harte Zeit für seinen Trainer Robbie Rigotta gewesen sein. Also ich glaube, der hat da ein paar graue Haare dazu bekommen. Die Liz hat noch geschrieben, ich weiß jetzt nicht, wo sie geschaut hat, aber ein Kommentator sagte, seine Ski wären teils negativ gewesen. Damit ist aber dann nur gemeint, in welche Richtung die Ski nach dem Schanzentisch sich bewegen. Also gibt's Auftrieb, bewegen sie sich nach oben oder zeigt der Ski eben nach unten und das bezeichnet man als negativ und ja, die Ski zeigten an diesem Wochenende in alle Richtungen.
Ja,
Kann man wirklich sagen, es war kein Sprung wie der andere.
das trifft sehr gut, ja.
Ja, teilweise so wie die Windpfeile in manchen Phasen, die ja wirklich Samba getanzt haben. Also das war schon wirklich schon abstrus teilweise. Gatewahl am Sonntag hatten wir angesprochen. Und Wind natürlich auch. Das eine bedingte irgendwo das andere. Und ich glaube, sie hatten am Ende dann kein Gefühl mehr, wie sie es noch richtig machen konnten. Und ein Leidtragender war natürlich derjenige, der als Skiflug-Weltcup-Führer an das Wochenende gegangen ist, nämlich Stefan Embacher. Für den ging es ja am Freitag mit dem Sturz schon ein bisschen ungünstig los. Da hat er viel an Boden verloren, weil er dadurch nur Elfter geworden ist. Aber am Sonntag hat der Mann wirklich gar kein Glück gehabt, also in beiden Durchgängen wirklich vom Pech verfolgt gewesen. Und ja, irgendwo auch leidtragender, dass anhand von ihm dann immer verkürzt worden ist. Und der Lugi hat uns dazu geschrieben, da kann man ihm definitiv recht geben, dass das wirklich leider sehr, sehr suboptimal für ihn gelaufen ist. Aber ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, bemerkenswert, was er für eine Lernkurve auf den Skiflugschanzen hatte. Also letztes Jahr in Planitza war man sich noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das Richtige für ihn ist zu dem Zeitpunkt. Aber da gab es an diesem Wochenende gar keinen Zweifel dran. Also hat er wirklich trotzdem, also er hat seinen Job sehr gut erfüllt, würde ich mal behaupten.
Ja, auf jeden Fall. Also der ist 20 Jahre alt, Stefan Embacher erst. Und wir hatten das ja auch angesprochen in den letzten Ausgaben, dass es, glaube ich, auch hart ist für einen Springer, wenn immer wieder verkürzt wird, bevor er dran ist. Gerade jetzt auch für Domen Preutz, der weiß, ich bin gleich dran, ich fliege gleich, aber ich habe weniger Anlauf als die anderen. Ich glaube, dass das nicht ganz spurlos an einem vorbeigeht. Und vielleicht merkt man da bei Stefan Embacher auch, dass er jetzt seine erste wirklich volle Saison im Weltcup so richtig dabei ist. Und ich finde, dafür hat er es wirklich top gemacht.
Ja, auch auf Seiten der Deutschen gab es ja einen Abschied, wenn auch nicht bei den Aktiven. Es war das letzte Wochenende von Bundestrainer Stefan Horngacher. Was nehmen wir denn aus deutscher Sicht von diesem Wochenende mit?
Was Stefan Horngacher jetzt betrifft, oder?
Ja, und natürlich auch, wie du die Teamleistung insgesamt gesehen hast.
Also ich fand die Teamleistung eigentlich wirklich gut, soweit, gerade von Karl Geiger und Andy Wellinger. Die hatten wirklich einen tollen Teamwettkampf gezeigt. Also wenn man alle Sprünge zusammenrechnet, war Andy Wellinger am Ende wäre er Vierter gewesen, Karl Geiger wäre am Ende Sechster gewesen. Und dann mit ein bisschen Abstand dahinter Philipp Raimund und Pius Paschke, die dann natürlich auch ein bisschen abgefallen sind. Und gerade bei Philipp Raimund hat es mir ein bisschen wehgetan, dass er dann vor 3, 4 Wochen noch davon gesprochen hat, dass er vielleicht sogar Rang 3 im Gesamtweltcup angreifen möchte und am Ende dann noch auf Platz 7 dann doch abgerutscht ist, von seinem Platz 5, den er eigentlich lange hatte. Aber ich hatte gerade bei ihm so ein bisschen den Eindruck, dass da der Akku wirklich jetzt zum Ende der Saison leer ist. Und ja, Stefan Horngacher hatte so ein bisschen so einen Abschied wie seine Amtszeit, würde ich sagen. wie er sich gegeben hat, einfach so ein passender Abschied, sehr, sehr seriös, sehr nüchtern. Und man hat ihn dann aber doch angemerkt, dass es ihm, ja, dass er da dann ganz, ganz glücklich war, wie das so weit abgelaufen ist, hatte ich zumindest den Eindruck.
Ja. Ich würde bei allem mitgehen, was du gesagt hast. Also ich hatte keine großen Erwartungen im Vorfeld.
Genau.
Und die Jungs haben das wirklich sehr, 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 sehr ordentlich gemacht. Jeder auf seine Weise. Bei Pius Paschke ist mir vor allem dieser eine Flug im Gedächtnis geblieben, wo er wirklich kurz den Hang mal rasiert hat und dann nochmal weggestiegen ist. Das habe ich im Planetzahn noch nie gesehen. Das wäre eigentlich so ein Oldschool-Wickersund-Flug gewesen. So 2017 oder so, oder 16. Sehr cool. Ja, Karl Geiger, sehr, sehr ordentliches Wochenende. Man weiß natürlich auch, spätestens seit der Skiflug-WM 2020, die Schanze kann er einfach. Mag er auch sehr, sehr gerne. Also ist da sehr gut zurechtgekommen, Andi Wellinger sowieso. Und ja, mit Hille habe ich am Donnerstag gesprochen, nachdem er ja sein Debüt in Planitza gegeben hat. Er ist da ja noch nie geflogen auf der Schanze.
Ja.
War für ihn aber natürlich auch sehr, sehr wichtiger persönlicher Meilenstein, dass er das jetzt gemacht hat und ja, konstant war er ja, das lässt sich auf jeden Fall sagen, also hat er die 210 in aller Regelmäßigkeit dann überflogen ab dem Freitag, dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung gewesen. Bei der Endabrechnung gebe ich dir auch recht, das ist ein bisschen schade, aber ja, unterm Strich, auch das werden wir im Saisonrückblick vielleicht nochmal ansprechen. Mega-Saison von ihm einfach über jeden Zweifel erhaben. Und eine Zuhörerfrage war noch, warum haben er und Randy Kaido die Jacken getauscht? Das ist auch so ein typisches Ritual im Zusammenhang mit dem Saisonausklang, dass man da sich gegenseitig so Souvenirs schenkt. Und die Klamotten haben die in Hülle und Fülle. Also da werden sie wirklich gut ausgestattet bei den Einkleidungen und dann macht man das halt eben so. Also das ist gar nicht so außergewöhnlich, wie man jetzt vielleicht meinen würde. Ja, ist dir sonst noch was aufgefallen an dem Wochenende, worüber wir sprechen sollten?
Was mir noch im Kopf geblieben ist, wenn wir noch über einen bestimmten Sprung sprechen wollen, ist der am Samstag von Stefan Kraft gewesen im Teamspringen, im ersten Durchgang, wo er wirklich ja so gewusst hat, dass es sind gute Bedingungen, es ist Aufwind und wie er vom Schanzentisch weggeschossen ist und eine ziemlich flache Flugkurve hatte, aber ziemlich weit nach unten gekommen ist auf 235,5 Meter, sich dann auch so gefreut hat darüber. Das hat nach der Saison, die ja für ihn auch nicht so leicht war, wirklich gut getan anzuschauen, dass er so als alter Skisprungfuchs genau wusste, was er tun musste, es riskiert hat und es aufgegangen ist. Das war ein toller Moment des Wochenendes für mich persönlich, ja.
Ja. Kann ich dir nur recht geben. Ja, den einen Namen, der aufgehört hat, haben wir schon im großen Bereich besprochen. Natürlich auch noch mal Manuel Fettner kurz erwähnt, der, wie ich finde, einen sehr, sehr würdevollen Abschluss hatte. Also wirklich mehr oder weniger auf dem Zenit seines Schaffens aufhörte. Auch eine sehr, sehr coole Verabschiedung, vor allem mit diesen überdimensionalen Porträts, die sie da von ihm hochgehalten haben. Legendäre Frisuren dabei gewesen, muss man auch mal rückblickend sagen, aber das ja, hat er wirklich sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten mannschaftlich die Österreicher natürlich auch wieder über jeden Zweifel erhaben. Inklusive des Comebacks des Nasenpflasters, Jonas Schuster, also auch da Stilpunkte gesammelt. Ich weiß allerdings nicht, warum er das gemacht hat. Ist mir nur aufgefallen, kam ich jetzt nicht dazu, da zu recherchieren, aber ja.
Ja, im ZDF kam die Frage tatsächlich auch auf und Severin Freund hatte auch keine Antwort darauf.
Oh, okay.
Also vielleicht wird das irgendwann mal gelöst, das Rätsel, aber ja. Da wusste auch niemand so richtig, warum das Nasenpflaster.
Okay, machen wir uns auf jeden Fall mal schlau, gebührt sich auf jeden Fall, ja. Ja. Ich bin ehrlich mit euch, es war eine Reizüberflutung sondergleichen. Mit das Überraschendste fand ich, war der Verlauf vom Teamspringen. Also, dass die Slowenen es schwer haben würden, das zu gewinnen, geschenkt, auch bei der Besetzung, dass sie es dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt völlig chancenlos aufs Podium waren. Das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, wie genauso wie das Norwegen zwischenzeitlich, die waren ja, glaube ich, vor der letzten Gruppe, waren sie dann auf einmal auf der 1 sogar.
Genau.
Aber dass die Österreicher das jetzt gewinnen und auch die Japaner als amtierende Skiflug-Weltmeister sich da gut schlagen würden, fand ich jetzt nicht besonders überraschend. Also in dem Sinne, ja, weiß ich gar nicht groß, ob wir noch irgendwelche Geschichten aufgreifen sollten, müssten. Ansonsten finde ich, war es ein, wie schon eingangs gesagt, ein sehr solides, schönes Saisonende in dem Sinne.
Ja, ich glaube auch, dass wir das soweit alles ganz, ganz ordentlich besprochen haben. Soweit, ja.
Falls nicht, schreibt es uns gerne und mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und ein bisschen mehr Ruhe hoffentlich können wir da im Saisonrückblick, den es nach Ostern dann geben wird, auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Bleibt uns traditionellerweise noch der Adler der Woche und wir haben es jetzt in dem Fall leicht gemacht, indem wir gesagt haben, wir befolgen den Vorschlag von Kaya und sagen Katharina Schmid und kam es doch als kleines Abschieds Geschenk als Bonmot für ihr Lebenswerk, wie sie so schön geschrieben hat, vergeben wir da diese Auszeichnung guten Gewissens.
Genau, ja.
Ja, es ist immer wieder faszinierend, wie man nach dem letzten Wettkampf hier sitzt und sich denkt, Mensch, das soll es jetzt gewesen sein, aber das ist es tatsächlich gewesen für diese Saison. Bin sehr gespannt, wie wir das Ganze dann mit einem gewissen Abstand betrachten. Im Saisonrückblick, der wie gesagt noch kommen wird, aber ja, kann man glaube ich unterm Strich nur sagen, hat Spaß gemacht, dieses Abschluss Skifliegen, glaube ich, in jederlei Hinsicht cool, das erlebt zu haben. Auch schön, dass wir diesen Meilenstein bei den Frauen nochmal hinter uns gebracht haben, im allerpositivsten Sinne und ja, dann würde ich sagen, lieber Daniel, packen wir es für heute. Schönen Dank, dass du dabei warst heute.
Ja, danke für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, nochmal über das letzte Fliegen der Saison zu sprechen.
Das freut mich doch. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen den Laden, wie gesagt, für diese Saison noch nicht dicht, nur für diese Woche. Und ja, ihr hört dann von uns, wenn es zum Saisonrückblick geht. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Frohe Ostern schon mal an der Stelle. Viel Spaß beim Eiersuchen und ja, bis zum Saisonrückblick. Fliegt, soweit es geht.